Heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Die Gemeinde, den Predigtext haben wir als Evangeliumslesung gehört. Lukas Kapitel 13, die Verse 1 bis 10. Er besteht aus zwei Teilen: der Untergang der Galiläer und der Turm von Siloam und das Gleichnis vom Feigenbaum. Der Herr segne an uns dieses sein Wort.
Amen. Amen.
Die Gemeinde, die Predigt besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil ist menschliches Ergehen, menschliches Schicksal ist nicht immer jedenfalls als Lohn oder Strafe Gottes zu sehen. Nach dem Motto, wer ein gutes Leben führt, dem wird das vergolten. Und wer ein schlechtes Leben führt, dem wird es auch vergolten, aber eben im bösen Sinne. Und manche sind vom Glauben abgekommen, weil es eben nicht so geht, wie es unserer Logik und Vernunft und unserem Gerechtigkeitsgefühl entsprechen würde. Das Denken hat es schon zu allen Zeiten gegeben. Und sein Jesus Christus hat es selber erlebt, als er einen Blinden heilt und die Pharisäer fragen, ja, wer hat denn gesündigt? Er selber oder seine Eltern? Und Jesus sagt, weder er noch seine Eltern, die Herrlichkeit Gottes soll am Wunder offenbar werden. So einfach ist das eben nicht. Und Salomo wird ausdrücklich belobigt von Gott, dass er nicht um ein langes Leben betet, sondern um ein gehorsames Herz. Das zählt bei Gott. Im Fachmoment erzählt ein Amtsbruder, hätte bei einem 90-jährigen, über 90-jährigen einen Geburtstagsbesuch gemacht. Und da wagte ich den kleinen Scherz und sagte, ja, da wäre ja der Psalmvers zum Gebet passend gewesen, Herr, nimm mich nicht weg in der Hälfte meiner Tage. Also, das liegt eben nicht in unserer Hand. Jesus wehrt das Denken ausdrücklich ab. Die beiden Dinge, die berichtet werden, die Galiläer, deren Blut Pilatus mit ihren Opfertieren vermischt hatte, nimmt auf etwas Bezug, das sonst nicht bezeugt ist. Galiläa galt als Unruheherd. Vielleicht sind die galiläischen Pilger auf dem Weg nach Jerusalem gewesen, haben Opfertiere mitgeführt und Pilatus hat sie aus irgendeinem Grund niedergemacht. Vielleicht hat er Aufrührer und ihn gesehen, man weiß es nicht. Und mit der anderen Sache ist es eben genauso. Lohn und Strafe Gottes lässt sich nicht ablesen, die ein Unglück erleiden, auf die der Turm zu Siloa fiel. Manche Ausleger nehmen an, bei Wasserleitungsbauarbeiten an der Stadtmauer, in der Nähe der Stadtmauer, ist ein Turm eingestürzt und das hat Opfer gekostet. Das erleben wir ja auch, diese Unglücksfälle, meistens in Form von Verkehrsunfällen. Aber es geht nicht an, den Verunglückten eine besondere Schuld oder Strafe Gottes zu messen. Jesus lehnt das ab. den anderen Gedanken, dass eben ein gesegnetes Leben, die Erzväter, die sind reich gewesen. Hiob ist reich gewesen. Es wird ausführlichst aufgezählt, was sie alles besessen haben. Und darin hat man wohl den Segen Gottes gesehen. Und in der reformatorischen Kirche, calvinistischer Richtung, Schweiz, Holland, hat man gesagt, der Segen Gottes zeigt sich auch darin, dass das Geschäft gut läuft, dass man Gewinn macht. Und der calvinistische Glaube hat das Wirtschaftsdenken sehr, sehr vorangebracht. Nicht, dass der Gewinn dazu benutzt worden wäre, ein luxuriöses Leben zu führen, sondern der Gewinn ist sofort wieder im Geschäft investiert worden, damit der Segen immer größer wird. Das ist natürlich eine nicht ungefährliche Tendenz. Die Lutheraner haben an dieser Stelle nicht mitgezogen. Sie haben wohl gewusst, dass es so einfach nicht ist und man am Irdischen den Segen Gottes ablesen kann. Freilich damals, die Juden und die Juden bis zum heutigen Tag, sind im Grunde eine sehr dem Irdischen zugetane Religion gewesen. Im 5. Buch Mose können wir es nachlesen. Da steht eben, du, das Volk Israel, bist der Kopf und nicht der Schwanz. Und du wirst den Völkern Leim und Bogen. Aber von dir wird niemand bohren. Und wie hat sich das bewahrheitet in der Geschichte? Bis zum heutigen Tag gehören die Juden zu den mächtigsten und wirtschaftlich einflussreichsten und reichsten in allen Nationen. Da hat sich etwas durchgehalten. Aber man muss eben vorsichtig sein, irdischen Erfolg als Gabe Gottes über alles zu setzen. Da habe ich den Spruch gelesen von Otto Rehhagel, dem Fußballtrainer. Manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen. Das heißt, man ist eigentlich immer der Verlierer. Also, wie es auch ist, hier ist beides möglich. Am irdischen Ergehen kann man nicht ohne weiteres den Segen Gottes oder den Fluch Gottes ablesen. Das war das Erste. Und nun das Zweite, da geht es um den Feigenbaum, der keine Frucht bringt. Und Jesus sagt, und der Weingärtner, der eigentlich für Jesus steht, sagt, lass ihn noch dieses Jahr, dass ich um ihn grabe und ihn dünge, vielleicht bringt er Frucht. Liebe Gemeinde, was sind gute Lebensfrüchte, die wir bringen sollen? Das ist das Zweite. Sind gute Lebensfrüchte? Man könnte sagen, ein geheiligtes Leben. Zu Luthers Zeiten war damit klar, was gemeint ist. Geheiligtes Leben hieß, aus der Welt aussteigen. Der Welt entsagen, ins Kloster gehen, sich zur Armut verpflichten, zur Ehelosigkeit, und zum absoluten Gehorsam gegenüber dem Abt, dem Vorsteher des Klosters. Da hat man gesagt, das ist eine Lebensfrucht, wer sein Leben so ganz in den Dienst Gottes stellt. Unser Reformator Martin Luther sah das anders. Er sagte, im Kloster ist man durchaus Gott nicht näher. Auch nicht, wenn man nach Santiago de Compostela pilgert. Es mag schon Gelegenheit geben, zur Ruhe und zur Einkehr, aber es waltet hier kein Automatismus. Luther sagt, wer seinen Beruf ausübt, ein Beruf, der den Mitmenschen nützt, dann ist das auch eine Glaubensfrucht. Dann kann man eine gute Lebensernte einbringen, wenn man auch im Beruf den Mitmenschen dient. Und es ist kein Unterschied, was für einen Beruf man hat. Hauptsache, er dient den Mitmenschen. Vor Jahrzehnten galt es als ausgemacht, dass die Pfarrfrau nicht arbeitet. Aber man hat eine Ausnahme gemacht. Wenn die Pfarrfrau Ärztin ist, dann soll, kann und darf sie arbeiten, denn sie dient ja den Mitmenschen. Das ist eine bedenkliche Verkürzung der lutherischen Berufsethik. Jeder Beruf, der den Mitmenschen dient, ist Gott wohlgefällig. Da gibt es keinen Unterschied. Und nun kann man ja auch fragen, ja, was ist denn eine besonders große, wichtige Lebensamte? In der kirchlichen Presse hat vor einigen Monaten Kurt Ströhr von sich reden gemacht. Er war Jugendwart im Bezirk Karl-Marx-Stadt damals, jetzt Chemnitz. Und er hat sehr viele junge Menschen zum Glauben gebracht und hat die Zahl der Bekehrungen, also derjenigen, die zu Jesus Christus gefunden haben, auch in einem kleinen Notizbuch festgehalten. Reiche Lebensamte, Menschen zum Glauben gebracht. Und doch gab es in seinem Leben auch sehr, sehr bedenkliche Dinge, die man angefragt hat. Und da zeigt sich, wie unsere Lebensamte immer gemischt ausfällt. Da ist unser Gutes und da ist unser Versagen. Und in unseren Bekenntnisschriften heißt, es kann die menschliche Natur, die Reformatorensprache von der Concupiscentia, der Begierde, die ist aus unserem Leben nicht rauszukriegen. Die ist angeboren. Der alte Adam steckt in unserem Leben drin und darum ist Bußtag immer wieder neu nötig. Die menschliche Natur ist nicht zu ändern. Durch kein Gesetz, durch keine Vorschriften, durch nichts. Die hört erst auf, wenn wir im ewigen Leben sind. Solange wie wir irdisch sind, bleiben wir der Erbsünde unterworfen. Die klebt uns an bis zu unserem Tod. Und deshalb sind alle Besserungsversuche auch immer nur von begrenztem Erfolg. Wir tragen die menschliche Natur unabweisbar an uns. Das hat in der Kirche manchen Widerspruch hervorgerufen. Es gab in der alten Kirche die sogenannten Donatisten, die sagen, der getaufte Mensch, der sündigt nicht mehr. Und wenn er sündigt, gibt es keine neue Bekehrung. Dann ist er aus der Gemeinschaft der Kirche herausgefallen. Und wir sind wohl durch die Taufe, durch den Glauben neue Menschen vor Gott. Aber nicht durch unseren Lebenswandel qualifiziert, sondern durch Gottes Gnade. In Gottes Augen sind wir das. Obwohl wir die alten Menschen bleiben bis an unser Ende. Und wir sollen wohl gute Lebensfrüchte bringen, aber es gibt hier Grenzen. In meiner ersten Gemeinde hatte mein Vorgänger ein schwarzes Buch angelegt. Da schrieb er sehr gründlich, immer genau auf, die Werte, Männerwert, Frauendienst, Mütterkreis, Thema und Besucher. Es war sehr hilfreich, man konnte sehen, was alles schon besprochen worden ist. Und mein Vorgänger ist auch ein sehr, sehr tüchtiger Pfarrer gewesen. Er konnte den Chor leiten, auch den Posaunenchor leiten, hat mit einem Fußball gespielt. All das, was zählte, hat auch einen sehr, sehr volkstümlichen Ton. Als ich anfing, hat er mich mit den Worten eingeführt, nun ist er do. So geht's auch. Ja, also reiche Lebensernte, gute Lebensfrüchte. Der Baum, der hat etwas getragen, der hat etwas gebracht. Und die erste Zeit habe ich dann sehr drunter, also hat mich schon bedrückt, als die Zahl rückläufig war. Ist das denn eine geringere Lebensernte? Und es ist ja generell jetzt so, es geschieht in den Gemeinden viel Gutes, es ist viel in Ordnung gebracht worden und die Gemeinden sind trotzdem kleiner geworden. Und nach wie vor finden wir nicht zum Herzen unseres Volkes. Wir dringen oft nicht durch. Wir sind unter uns, aber die anderen sind eben auch unter sich. Und die Bemühungen der Kirche und vieler eifriger Christen, die eine gute Lebensernte bringen wollen, die scheinen in unserem Volk nicht die gute Ernte zu bringen, die wir erhoffen, die wir erbitten. Und es ist immer von einem Verringerungsprozess die Rede, bleibt die Lebensernte aus. Aber auch hier gilt es, wir sind es nicht, die zu messen haben und zu beurteilen haben. Wie voll sind die Körbe? Jetzt wiegen wir mal nach, was ein jeder gebracht hat. So geht es nicht. Wir sollen Früchte der Buße bringen. Es soll Gutes in unserem Leben wachsen. Aber wir sollen auch wissen, und als lutherische Christen sollten wir es ganz besonders wissen, dass es zuletzt immer die Gnade ist, die uns vor Gott rechtfertigt. Und niemals das, was wir leisten oder auch versehen. Und deshalb ist Bußtag immer wieder heilsam. Martin Luther sagt in seiner ersten Wittenberger These, wenn Christus spricht, tut Buße, so meint er, dass das ganze Leben des Christen ein Leben in der Buße sein soll. Leib uns mit deiner rechten Hand und segne unser Stadt und Land. Gib uns allzeit dein heilig Wort und behüt uns vor Teufelslist und Wort. Ein selig End wollst uns verleihen, auf das wir ewig bei dir sein.